Ich lese aus Epheser 5, 21 bis 33. Von Gottes Geist geprägte Beziehungen in der Ehe. Ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er, der sie errettet und zu einem Leib gemacht hat. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Und ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu einem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit von ihr treten kann. Genauso sind auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun, so wie sie ihrem eigenen Körper Gutes tun. Ein Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut sich damit selbst etwas Gutes. Schließlich hat noch nie jemand seinen eigenen Körper gehasst. Vielmehr versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn, genauso wie Christus es mit der Gemeinde macht, mit seinem Leib, dessen Glieder wir sind. Deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden, und die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Doch die Aussage betrifft auch jeden von euch ganz persönlich. Jeder soll seine Frau so lieben, wie er sich selbst liebt. Und die Frau soll ihrem Mann mit Ehrerbietung begegnen. Amen.
Liebes Brautpaar, liebe Hochzeitsgemeinde, anlässlich des Ehestarts, den wir heute begehen, möchte ich gerne anhand dieses Textes aus Epheser 5 einige göttliche Leitlinien herausarbeiten für eine gesunde Ehe. Oh, sorry, das ist die falsche Predigt. Da brauchen wir auch das hier nicht. Kleiner Fehler. Ich ziehe auch das Sakko aus. Seid auch nicht so abgelenkt. Wir sind natürlich in unserer ganz normalen Predigtreihe zum Epheserbrief. Wir haben diesen Text, Epheser 5, ein bisschen nach vorne gezogen, einige Passagen übersprungen, die holen wir bei Gelegenheit nach. Heute geht es um das Thema Ehe und der Titel der Predigt lautet Verändert Ehe Leben. Und insofern hat natürlich meine bewusst verwirrende Einleitung auch einen ernsthaften Hintergedanken. Ich habe einen Wunsch. Ich habe mehrere Wünsche. Ich habe den Wunsch, dass wenn ihr verheiratet seid, dass ihr diese Predigt sehr bewusst hört, so im Geist eures Hochzeitstages. Ja, als hättet ihr euer ganzes Eheleben noch vor euch. Und wenn du Single bist, dann wäre mein Wunsch, dass du diese Predigt hörst als eine Art Vorbereitung auf das, was vielleicht noch kommt. Und jetzt ist natürlich auch klar, dass das Thema Ehe für viele mit Schmerz verbunden ist, mit Reue, mit Verzweiflung, mit zerplatzten Träumen, mit Scham vielleicht. Ich weiß nach 17 Jahren sehr gut um die Herausforderungen einer Ehe und ich weiß, wie viel ich meiner Frau immer wieder schuldig bleibe. Ich kenne bei einigen von euch die Nöte und die Wunden und auch manches Scheitern sehr genau. Und bei einigen wird es so sein, dessen bin ich mir sehr bewusst, dass ihr Rucksäcke im Blick auf Ehe mit euch herumschleppt, von deren Ausmaß ich überhaupt keine Vorstellung habe. Und in all das hinein, in all diese Situationen hinein soll die Schönheit und die Hoffnung und die Gnade dieses Textes aus dem Epheserbrief hineinscheinen heute Morgen. Das ist meine Hoffnung. Und ich bin auch klar genug im Kopf, um zu wissen, dass einige von euch geschluckt haben, als wir den Text eben gelesen und gehört haben. Und gedacht haben, hey Freunde, auf was für einem Planeten lebt ihr eigentlich? Seid ihr irgendwie im Paralleluniversum unterwegs? Wie kann man im Jahr 2018 allen Ernstes so einen Text auspacken und dann noch sagen, das sind gute, gesunde Leitlinien für eine Ehe, für eine Beziehung? Seid ihr völlig bescheuert? Das haben einige gedacht, ihr könnt es zugeben, es ist okay. Klar ist, dieser Text stellt unsere Kultur radikal in Frage. Dieser Text, Gottes Wort aus Epheser 5, von Paulus übermittelt, hinterfragt vieles, was in unserer Kultur und Gesellschaft über Frauen und Männer, über Beziehung und über Ehe gedacht wird. Vieles, was als normal oder politisch korrekt gilt, das ist klar. Ja, aber bevor mich jetzt jemand steinigt wegen Verbreitung von frauenfeindlicher Propaganda, sollte er oder sie Folgendes wissen. Dieser Text, diese Verse, die wir gehört haben, zählen vermutlich zu den am häufigsten missverstandenen und am häufigsten missbrauchten Texten der Bibel. Und gerade weil sie so oft missverstanden wurden und gerade weil sie so oft missbraucht wurden, gehen viele in eine sofortige Abwehrhaltung im Blick auf die Inhalte dieses Abschnitts. Und ich schlage vor heute Morgen, dass wir erstmal versuchen zu verstehen, was hier wirklich gemeint ist, bevor wir uns dann kopfschüttelnd abwenden. Das können wir ja immer noch tun. Aber meine Hoffnung wäre, dass wenn wir erstmal verstehen, was dieser Text sagt, dass dann die Schönheit und die Gnade und all das, was hier drin steckt, an Heilsamen tatsächlich in unsere Herzen dringt. Weil Gott, der Schöpfer, der uns diese Worte gegeben hat, besser weiß, was gut für uns ist als wir. Paulus hat gesunde Ehen auf dem Herzen und weil das so ist, spricht er sehr direkt ins Leben von Frauen und Männern. Und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Und Paulus sagt, ein verändertes, auf Christus ausgerichtetes Eheleben ist gekennzeichnet erstens von unbeschwerter Unterordnung, zweitens von opferbereiter Liebe und drittens wird so eine Art von Ehe gelebt in einer Verbundenheit mit dem perfekten Bräutigam. Unbeschwerte Unterordnung, opferbereite Liebe und die Verbundenheit mit dem perfekten Bräutigam. Es soll Männer geben, die genau einen Bibelvers auswendig können. Epheser 5, 22. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Na, interessanterweise ist das ein Vers, der zunächst mal die Männer gar nicht betrifft, sondern Paulus spricht ja zu den Frauen. Und sagt, ordnet euch euren Männern unter. Warum? Vers 23, weil der Mann das Haupt der Frau ist, sagt er, genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Boom! Die Bombe ist geplatzt. Wir leben aber alle noch, deswegen können wir weiter nachdenken. Das hier ist Sprengstoff, ja, völlig klar. Das ist Sprengstoff, weil allein das Wort Unterordnung in unserer Zeit sofort negative Reaktionen hervorruft, sofort. Aber wir sollten mindestens zwei Dinge hier bedenken. Wir übersehen manches hier sehr, sehr schnell. Das Erste, was wir uns vor Augen führen müssen, ist, diese Aussagen hier, die sind eingebettet in einen Rahmen gegenseitiger Unterordnung. In Vers 21, das ist der erste Vers in unserem Abschnitt, da sagt Paulus, ordnet euch einander unter. Und was er damit sagen will, ist, Liebe Epheser, es gehört zu den grundsätzlichen Charakterzügen eines christlichen Lebens, dass wir uns unterordnen, einander, dass wir den anderen höher achten als uns selbst, dass wir auf andere hören, dass wir einander aufwerten. Gegenseitige Unterordnung ist ein Charakterzug, der jedem Christen, der von innen heraus erneuert wurde, gut zu Gesicht steht. Das gehört dazu. Er sagt, Epheser, ihr seid zum Glauben gekommen, ihr habt Christus kennengelernt, Gott hat euch erneuert und jetzt wollt ihr im Glauben wachsen und dazu gehört es, dass ihr euch gegenseitig unterordnet. Das ist der Rahmen. Und das Zweite, was wir hier verstehen müssen, ist, wir müssen klären, was Unterordnung im Neuen Testament nicht bedeutet. Unterordnung bedeutet nicht, dass die Frau weniger wert ist als der Mann. Unterordnung bedeutet nicht, dass die Frau kein Recht hat, eigene Entscheidungen zu treffen. Unterordnung bedeutet nicht, dass die Frau immer schweigend und gedankenlos gehorsam sein muss, selbst wenn ihr Mann irgendein bescheuerter Pascha oder Tyrann ist. Das ist nicht das, was dieser Text meint. Das ist nicht das, was Gott möchte. Aber das war genau die Einstellung, die man Frauen gegenüber hatte in der Antike, in der Zeit, als dieser Text geschrieben wurde. Da war die Frau tatsächlich nicht so viel wert. Da war es tatsächlich der alles dominierende Mann, der bestimmt hat. Wir haben aus dem jüdischen Kulturkreis das folgende Gebet überliefert. Das sollte ein Mann täglich beten. Gesegnet sei Gott, dass er mich nicht zu einem Nichtjuden gemacht hat, dass er mich nicht zu einer Frau gemacht hat und dass er mich nicht zu einem Unwissenden gemacht hat. Das war die kulturelle Stimmung der damaligen Zeit. Und im Gegensatz zu dem, was in der Antike damals üblich und normal war, wird die Frau im Neuen Testament fundamental aufgewertet. Und ich möchte es an der Stelle mal ganz klar sagen, diese angenommene Frauenfeindlichkeit der Bibel ist eine falsche Legende. Und ich weiß, sie wird oft wiederholt, aber sie wird dadurch nicht wahrer. Es stimmt einfach nicht. Im Neuen Testament haben Mann und Frau denselben Wert und dieselbe Würde. Das, was wir heute als gesunde Gleichberechtigung hochhalten, wurde befeuert durch die Bibel, geschichtlich betrachtet. Daher kommt es. Mit anderen Worten, das Hauptsein des Mannes und die Unterordnung der Frau bedeutet nicht, dass der Mann immer recht hat, dass immer alles nach seinem Kopf gehen muss und dass die Frau dazu da ist, ihm das Bier an den Relax-Sessel zu liefern. Okay? Das ist nicht wahr, das ist nicht das, was hier steht. Das ist eine Karikatur, das wäre ein Missbrauch dieses Textes. Sondern Hauptsein des Mannes bedeutet, dass Gott dem Mann in der Ehe eine besondere Hauptverantwortung gegeben hat. Das ist seine von Gott gegebene Rolle. Und wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, dass der Mann der Erste sein sollte, der sich entschuldigt. Das bedeutet, dass der Mann der Erste sein sollte, der vergibt. Das bedeutet, dass der Mann der Erste sein sollte, der dient. Gott wird zuerst die Ehemänner fragen, was machst denn du aus deiner Ehe? Übernimmst du die Verantwortung für die Erziehung der Kinder? Investierst du in das Leben deiner Frau? Sorgst du dafür, dass die Gaben und das Potenzial deiner Frau sich zur Ehre Gottes entfalten kann? Gott fragt Männer, wird deine Frau Jesus ähnlicher, weil sie mit dir verheiratet ist? Das ist eine gute Frage. Wird deine Frau Jesus ähnlicher, weil sie gerade mit dir verheiratet ist? Ich glaube, wo ein Mann aus seiner Passivität herausfindet und diese Verantwortung aktiv annimmt, da wird eine Frau frei zu unbeschwerter Unterordnung. Und ich habe das Wort unbeschwert ja bewusst hier verwendet. Weil was ist der Vergleichspunkt hier der Unterordnung? Paulus sagt, die Unterordnung soll so geschehen, wie sich die Gemeinde Christus unterordnet. Und wie ordnet sich denn die Gemeinde Christus unter? Aus Schrecken? Aus Angst? In Bitterkeit oder gezwungen? Nein, sondern dankbar. Weil wir dankbar sind für das, was Christus für uns getan hat. Weil er für uns ist, weil er uns liebt, weil er uns Wert und Würde gibt. Das ist der Vergleich. Und genauso wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so soll sich die Frau unbeschwert und ohne Bitterkeit dem Mann unterordnen, ihn respektieren und bejahen, dass Gott ihm eine Verantwortung gegeben hat für die gemeinsame Ehe. Und das Vorbild für diese Art der unbeschwerten Unterordnung ist Jesus selbst. Von dem Paulus sagt in Philipper 2, dass er, obwohl er Gott gleich war, auf alle seine Vorrechte verzichtet hat und sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener gestellt hat. Christus wurde zum Diener. Er hat sich dem Willen des Vaters um unseretwillen untergeordnet. Und hat er dadurch seine Würde verloren? Hat er dadurch seinen Wert verloren? Nein, Gott hat ihn erhöht. Und genauso bedeutet das, wenn eine Frau sich in gesunder Weise dem Mann unterordnet und ihn respektiert, dann verliert sie nicht ihren Wert, dann verliert sie nicht ihre Würde, sondern wird sie erhoben. Wir könnten sagen, sie hat das Privileg, Jesus nachzuahmen in ihrer Ehe. Sie darf die Jesus-Rolle spielen in ihrer Ehe. Und wenn wir jetzt fragen, wie das aussehen kann, dann ist klar, das wird sich in jeder Ehe ein bisschen anders auswirken. Aber die Jesus-Rolle zu spielen, kann zum Beispiel für eine Frau damit beginnen, dass sie bewusster den Rat und die Perspektive ihres Mannes einholt, seine Hilfe und seine Wegweisung sucht, ihm ausdrücklich das Recht gibt, auch mal konstruktiv zu kritisieren und zu sagen, hey, ich möchte, dass du auf mich achtest, ich möchte, dass du mich spiegelst. Du darfst mir auch manche schmerzhaften Dinge sagen und ich verspreche dir, dass ich mich nicht sofort zurückziehe und beleidigt bin, sondern ich brauche deinen Input in meinem Leben und ich stelle mich auch deiner Kritik. Das könnte eine konkrete Umsetzung sein. Wir atmen durch. Und wer bis jetzt gedacht hat, wow, unbeschwerte Unterordnung ist eine ganz schön große Herausforderung, das sollte sich jetzt auf der Zunge zergehen lassen, was Gott uns Männern ins Stammbuch schreibt. Für uns kommt es jetzt richtig dicke. Weil das Gegenstück zur unbeschwerten Unterordnung eben nicht die Herrschaft des Mannes ist, sondern die opferbereite Liebe. Dreimal in unserem Text wird der Mann aufgefordert, seine Frau zu lieben. Vers 25, und ihr Männer liebt eure Frauen. Vers 28, genauso sind nun auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben. Und später kommt das Ganze dann nochmal in Vers 33. Und wie sollen wir unsere Frauen lieben? Paulus sagt, mit derselben Liebe, mit der Christus die Gemeinde geliebt hat. Wie Christus die Gemeinde geliebt hat, sollen Ehemänner ihre Ehefrauen lieben. Mit derselben Liebe, die Christus dazu gebracht hat, sein Leben hinzugeben. Das ist der Punkt hier. Das ist die hohe Messlatte, die Gott uns Männern auflegt. Und liebe Geschlechtsgenossen, ich hoffe, ihr zittert in Ehrfurcht vor dieser Aufgabe, die Gott uns gegeben hat. Seht ihr, Jesus ist nicht nur das Vorbild für würdevolle Unterordnung, sondern Jesus definiert auch neu, was Hauptsein und was Leitungsverantwortung bedeutet. Er definiert es neu und damit nimmt er diesen Konzepten den Giftstachel, weil er zum Vorbild wird des opferbereiten Dienens. Ihm sollen wir nacheifern. Er hat sein Leben hingegeben. Und zwar sagt Gottes Wort, als wir noch seine Feinde waren, als wir überhaupt nicht liebenswert waren. Das heißt für die Ehe, dass der Mann seine Frau lieben soll, egal in welcher Situation, unabhängig von den Umständen, auch in Phasen, wo die Frau vielleicht gar nicht so liebenswert erscheint. Die Liebe, die Jesus hat zur Gemeinde, die zeigt sich ultimativ am Kreuz, wo er sein Leben hingibt, einen Bund schließt, mit seinem Blut besiegelt. Jesus opfert sich selbst, weil er uns im Blick hat, unser Wohl, unsere Rettung. Und das ist das Vorbild und der Maßstab für die Liebe, die wir als Männer unseren Ehefrauen entgegenbringen sollen. Und ich frage, bist du als Ehemann bereit zu solch einer Liebe, die die eigenen Bedürfnisse hinten anstellt? Bist du bereit, zuerst du zu sagen, bevor du ich sagst? Bist du mitten in all deinen Alltagsaufgaben vor allem anderen bereit, Komfort und Kontrolle und Zeit und Kraft und deine eigenen Ziele zu opfern, um deiner Frau zu dienen? Bist du bereit, genau hinzuhören, was deine Frau von dir braucht? Diese Punkte sind so schmerzhaft, weil sie uns zeigen, wie weit wir vom Ideal entfernt sind, liebe Männer. Und ich bringe noch einen weiteren Punkt. Bist du bereit, aus Liebe deine Frau in dein Leben hineinsprechen zu lassen? Wisst ihr, was ich feststelle bei den liebevollsten und weisesten Ehemännern, die ich kenne? Das sind die, die die Meinung und die Urteile ihrer Frauen ganz, ganz hoch achten und sehr genau hinhören und sich was sagen lassen und ihr Herz aufmachen, ganz tief und ganz ehrlich. Auch das ist ein Zeichen von opferbereiter Liebe, wo der Mann sich in gesunder Weise dem Urteil der Frau aussetzt und unterordnet. Ordnet euch einander unter. Es gibt ein Beispiel für diese opferbereite Liebe, das mich als junger Ehemann sehr, sehr geprägt hat. Der Mann heißt Wayne Grudem, war Professor an einer sehr, sehr renommierten theologischen Ausbildungsstätte in den USA in Chicago. Das Problem war, dass das Klima in Chicago sehr, sehr rau ist und seine Frau sehr, sehr krank war. Und ihr hat das Klima überhaupt nicht gut getan und sie hatte täglich große Schmerzen. Und eines Tages hat sich Wayne Grudem mit diesem Abschnitt, mit Epheser 5, auseinandergesetzt und sich die Frage gestellt, was bedeutet es für mich, meine Frau so zu lieben, wie Christus die Gemeinde liebt? Und er hat angefangen, darüber nachzudenken, ob es nicht gut wäre, wenn sie als Ehepaar aus dem rauen Norden nach Arizona, nach Phoenix in Arizona ziehen, wo das Klima deutlich wärmer ist und eine große Linderung gebracht hätte für seine Frau. Problem war, seine Frau wollte nicht umziehen. Und sie waren in der Situation, wo sie gesagt hat, nein, ich möchte nicht umziehen, weil ich weiß, was mein Mann dafür aufgeben müsste. Einen prestigeträchtigen Professorenjob an einer renommierten Ausbildungsstätte, das wollte sie nicht. Aber er wollte umziehen zum Wohl seiner Frau. Und schließlich hat seine Frau zu Wayne Grudem gesagt, ich vertraue darauf, dass du vor Gott die richtige Entscheidung für uns beide triffst. Und am Ende ist sie seiner liebevollen Leitung gefolgt, als er seinen prestigeträchtigen Job geopfert hat, um seiner Frau was Gutes zu tun, um zum Wohl ihres Leibes da zu sein. Das ist opferbereite Liebe. Und seht ihr, sowohl Ehefrauen als auch Ehemänner bekommen von Gott hier in Epheser 5 eine Jesus-Rolle zugeteilt. Jesus in seiner unbeschwerten, selbstlosen Unterordnung und Jesus in seiner opferbereiten Liebe. Und wo sich Paare diesem biblischen Entwurf der Ehe verweigern, da kommt es häufig zu etwas, was Emerson Eggerichs als Teufelskreis des Ehewahnsinns bezeichnet hat. Wo der Mann nicht liebt und deshalb die Frau ohne Respekt reagiert und weil sie ohne Respekt reagiert, der Mann immer weniger liebt und weil der Mann immer weniger liebt, sie immer weniger mit Respekt reagiert und so weiter und so weiter. Ohne Liebe kein Respekt, ohne Respekt keine Liebe. Ohne Liebe kein Respekt, das ist der Teufelskreis des Ehewahnsinns. Aber dort, wo beide als erneuerte Menschen in der Kraft des Heiligen Geistes in einer auf Jesus ausgerichteten Ehe diesen Teufelskreis durchbrechen, indem sie nicht darauf warten, dass der andere anfängt, sondern indem sie anfangen, dort wo sie stehen, bei Liebe oder bei Respekt, da entsteht ein Segenskreis einer kraftvollen Ehe. Wo die opferbereite Liebe des Mannes den Respekt der Frau motiviert und der Respekt der Frau die Liebe des Mannes motiviert und die Liebe des Mannes den Respekt der Frau motiviert und so weiter und so weiter. Bleibt am Ende die Frage, woher kommt denn die Kraft und woher kommt denn die Motivation, Ehe und Beziehung so zu leben? Und woher kommt der Trost und die Hoffnung, wenn wir scheitern? Antwort: All das kommt aus der Verbundenheit mit dem perfekten Bräutigam. In den Versen 31 und 32 zitiert Paulus aus dem Alten Testament und er nimmt Bezug auf die Erschaffung der Frau und er schreibt: Deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Was um alles in der Welt bedeutet das? Was bedeutet das? Zunächst mal vergleicht Paulus hier den Bund der Ehe mit dem Bund zwischen Christus und der Gemeinde. Also mit anderen Worten, er sagt, das Design der Ehe ist nach einem Vorbild erschaffen. Und dieses Vorbild ist der Bundesschluss zwischen Christus und der Gemeinde. Paulus sagt, es ist ein Geheimnis. Aber wir müssen verstehen, eine Ehe soll nach Gottes Vorstellungen auf die Beziehung zwischen Jesus und der Gemeinde hindeuten. Also die Ehe soll die Art von Beziehung widerspiegeln, die Christus zur Gemeinde hat. Das ist ein Zweck der Ehe. Und das ist übrigens der Grund, warum das Neue Testament an verschiedenen Stellen sagt, die Gemeinde ist die Braut und Christus ist der Bräutigam. Das ist genau der Punkt hier. Dass die unbeschwerte Unterordnung der Braut in der Ehe die Unterordnung der Gemeinde unter den Bräutigam Christus widerspiegelt. Und dass die opferbereite Liebe des Mannes in der Ehe die Liebe des Bräutigams Jesus zu seiner Braut der Gemeinde repräsentiert. Das ist das, was Paulus hier sagen will. Und ihr Lieben, hier ist der eigentliche Punkt. Ich bin überzeugt, dass wir unsere Ehen kraftvoller und verändert führen würden, wenn uns im Alltag bewusst wäre, dass wir vor der Welt, die uns beobachtet, diese geistliche Realität widerspiegeln sollen, dass unsere Ehen zeigen sollen, in welchem Verhältnis Christus zu seiner Gemeinde steht. Das sprengt unsere Vorstellungskraft. Das ist grandios. Und dieser Gedanke fehlt uns im Alltag. Und deshalb fehlt unseren Ehen so oft die Kraft. Diese Perspektive brauchen wir. Wir spiegeln etwas wider an Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Und gleichzeitig sagt Paulus, und es ist wichtig, dass wir das verstehen, die perfekte menschliche Ehe ist nicht das Endziel. Okay, habt ihr das gehört? Die perfekte menschliche Ehe ist nicht das Endziel. Und das ist eine gute Nachricht. Das ist Evangelium. Wisst ihr warum? Weil letztlich niemand von uns zu solch einer Ehe fähig ist. Der eigentliche Fokus, ihr Lieben, liegt nicht darauf, dass wir versuchen müssen, die perfekte irdische Ehe zu führen, sondern die tiefer liegende Hoffnung liegt darin, dass es einen perfekten Bräutigam gibt. Das ist unser Trost, das ist unsere Hoffnung, das ist unser Fokus. Und das heißt, wenn du Single bist oder verwitwet oder geschieden, dann liegt dein Trost und deine Hoffnung nicht in irgendeinem Idealbild menschlicher Ehe, das oft gar nicht mehr erreichbar ist. Sondern viel, viel wichtiger ist, dass Jesus einen Bund mit dir geschlossen hat. Dass er dein Retter geworden ist, dass er sich um dich sorgt, dass er sich um dich kümmert. Dein wahrer, perfekter Bräutigam ist dein großes Glück. Und wenn du verheiratet bist und dir schmerzhaft bewusst ist, wie weit deine Ehe vom Ideal entfernt ist, dann lass dich bitte heute daran erinnern, dass jede Ehe bestenfalls ein Schatten ist einer größeren Realität. Ein Schatten der ultimativen himmlischen Ehe zwischen Christus und seiner Gemeinde, der uns irgendwann einlädt zum ultimativen Hochzeitsmahl und zu einem nicht enden wollenden Eheglück in seiner Gegenwart. Nicht schon hier, in seiner Gegenwart. Und wenn deine Ehe gerade zu scheitern droht, dann kommt die Kraft, durchzuhalten und nicht wegzulaufen und für die Ehe zu kämpfen und treu zu sein, aus der Verbindung mit dem perfekten Bräutigam. Jesus ist nicht weggelaufen. Jesus ist standhaft geblieben. Jesus ist treu geblieben um unsertwillen. Er lässt sich nicht von uns scheiden, wenn es schwierig wird, sondern er bleibt an unserer Seite. Er vergibt uns gnädig unsere Schuld, weil er einen Bund mit uns geschlossen hat, der besiegelt ist durch sein heiliges Blut am Kreuz. Wenn es hart auf hart kommt, dann gelingt standhafte Treue in einer Ehe nur, wenn die dankbare Liebe zu diesem Jesus uns antreibt. Es wäre noch viel zu sagen zu diesem komplexen Thema Ehe, aber am Ende bleibt eine Kernwahrheit. Die Kraft und Motivation für veränderte Ehen, die Gott ehren, und die Hoffnung und der Trost in schwierigsten Ehesituationen kommt aus der engen Verbindung mit dem wahren, perfekten Bräutigam. Oder in den Worten von Francis Schaeffer: Auf den ersten Blick mag es so erscheinen, als könnte es in einer Ehe zersetzend wirken, wenn man Christus eine wichtigere Stellung einräumt als dem eigenen Partner. Aber das ist nicht so. Denn erst wenn wir Christus, dem Partner, vorziehen, werden wir in die Lage versetzt, ihn zu lieben und rücksichtsvoll zu sein, und zwar in einem Umfang, der nie möglich wäre, wenn der andere die erste Stelle in unserem Leben einnehmen würde. Lass uns beten. Lieber Vater, wenn wir jetzt gemeinsam an deinen Tisch kommen und das Abendmahl zusammen feiern, dann bitten wir dich genau darum, dass dein Sohn, der wahre, gnädige, perfekte Bräutigam, uns neu in starker Kraft und Realität ins Bewusstsein rückt, dass wir ihn sehen. Seine opferbereite Liebe, sein selbstloser Wille zur Unterordnung, damit wir gerettet werden können, damit wir erlöst werden können. Und ich bitte dich, dass die wiederholte Begegnung mit diesem perfekten Bräutigam, deinen Sohn, uns befähigt, vor allem in unseren Ehen, eine Unterordnung zu leben, die dich ehrt, und eine Liebe auszustrahlen, die deutlich macht, dass sie aus einer Quelle kommt, die grandios ist, nämlich direkt von dir. Schenk uns das bitte, auch jetzt in diesen heiligen Momenten des Abendmahls. Wir wollen dir die Ehre geben und uns neu auf dich ausrichten und dich in den Blick nehmen. Wir geben dir die Ehre. Amen.